Letztes Kapitel Jona. Ich habe die Ehre oder das Vergnügen, mit euch über dieses Kapitel nachzudenken. Als wir so die Reihenfolge festgelegt haben mit den Brüdern, hat es sich ergeben, weil wir heute Abendmahl feiern, dass mir das letzte Kapitel zugefallen ist. Und ich habe natürlich schon im Vorfeld reingeguckt und habe mir Gedanken gemacht über dieses letzte Kapitel und was so dieses Kapitel aussagt. Vor 3 Wochen, als wir dann das erste Mal Gottesdienst hier hatten zum Thema Prophet Jona und Viktor die Predigt gehalten hat, ich saß da, wo jetzt Eddie sitzt und habe zugehört und Viktor hat seine Predigt mit den Worten angefangen, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, das Happy End kommt am Ende. Und ich saß dann da und habe mir gedacht, na danke Viktor, jetzt hast du mir eine schöne Vorlage gegeben. Jetzt muss ich über ein Happy End heute predigen. Jeder erwartet heute ein Happy End. Aber was denn? Was liefert uns das 4. Kapitel für ein Happy End? Die ersten 3 Kapitel, die hatten alle ein Happy End. Aber seltsamerweise haben die Brüder vor mir niemand über das Happy End gesprochen, es nicht thematisiert. Die sind alle dem Happy End irgendwie ausgewichen. Scheinbar haben die sich abgesprochen. Das Happy End sollte am Ende kommen. Und Viktor hat mir gerade eben noch gesagt, denke daran, du bist heute mit dem Happy End dran. Ich weiß nicht, wie du das aus diesem Kapitel machen willst. Und in der Tat, wenn wir uns das 4. Kapitel anschauen, wo gibt es in diesem Kapitel ein Happy End? Ich habe mir diese Frage gestellt, also Viktor hat mich motiviert, bei seiner Predigt darüber nachzudenken, ein Happy End heute zu liefern. Und ich habe mir das immer wieder durchgelesen. Heute im Zeitalter modernster Medien ist es ja eine tolle Sache. Ich habe 1 Woche lang jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit und jeden Abend nach Hause mir über die Hörbibel das ganze Buch Jona angehört. Es sind ja nur 47 Verse insgesamt, 4 Kapitel, insgesamt 47 Verse, passt gut in 20 Minuten. Also 1 Woche lang, jeden Morgen, jeden Abend und habe zugehört und habe nach Hinweisen gesucht, die mir das Wort liefert, wo ist hier am letzten Kapitel ein Happy End? Und ich muss sagen, irgendwann habe ich mir wieder gedacht, danke Viktor, dass du mich motiviert hast, über ein Happy End nachzudenken. Und ich habe meine Predigt heute die Überschrift gegeben, das Happy End. Dabei scheint es hier im 4. Kapitel gar nicht zu sein, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, wo findet sich ein Happy End? 2-mal wünscht sich der Prophet Jona den Tod, 2-mal will er sterben. Und das ganze Kapitel endet mit einer Frage an Jona und die Antwort bleibt offen. Wo also gibt es hier in diesem Kapitel ein Happy End? Aber ich muss sagen, es gibt ein ganz besonderes Happy End. Und wie sie das gehört, steht das am Ende. Das Buch Jona liefert schöne Geschichten. Ich habe in meinem Leben niemals eine Kinderstunde oder Jungs- oder Teenagerstunde besucht. Wir wohnten immer irgendwo, wo es keine Gemeinde gab. Aber in meiner Familie war Kinderstunde immer präsent. Und ich weiß, dass das Buch Jona immer wieder Thema war. Auch ich selbst, obwohl ich nie als Kind irgendwie eine Kinderstunde besucht habe, der Prophet Jona, den kannte ich. Ich weiß nicht woher. Wahrscheinlich hat uns unsere Mutter auch von diesem Propheten erzählt, weil dieser Prophet oder dieses Buch so schöne Geschichten enthält. Da ist zum einen der Sturm, 1. Kapitel. Und das endet dann mit einem Happy End, dass die Seeleute, die Angst haben um ihr Leben, die Angst haben, dass das Schiff zerbricht und die im Sturm untergehen, werden auf wunderbare Weise gerettet. Aber für Kinderstunde eine Herausforderung. Sie mussten Jona über Bord werfen, ins Meer. Wie will man das Kindern erklären? Das 2. Kapitel, Jona erlebt im Prinzip ein zweifaches Happy End. Zuerst wird er vom Sturm gerettet. Gut, ob das ein Happy End ist, wenn man zwar vom Sturm gerettet wird, aber im Bauch eines großen Fisches landet, das weiß ich nicht. Aber dann nach 3 Tagen und 3 Nächten spuckt ihn dieser Fisch aus. Er ist wieder an Land. Er lebt also ein persönliches Happy End. Auch das, denke ich, ist schwierig, Kindern zu erklären. Da tun sich auch manche Theologen schwer. Ich habe Theologen gelesen, die das so ausgelegt haben, die gesagt haben, Jona war gar nicht im Bauch eines Fisches. Der war in einem Gasthaus, das trug den Namen zum großen Fisch oder zum Wal. Also das sind Versuche, irgendwie etwas zu erklären, was man nicht verstehen und nicht fassen kann. Und es ist, denke ich, eine Herausforderung, Kindern das deutlich zu machen, dass es wirklich so war. Und dann das 3. Kapitel, die Umkehr der großen Stadt Ninive und ihre Errettung. Eine wunderbare Geschichte. Und nun das 4. Kapitel. 3 Kapitel liefern ein Happy End. Und das 4. Kapitel. Das Buch Jona ist auch geschichtlich schwer einzuordnen. Eine Herausforderung für Forscher und für Wissenschaftler. Man war früher der Meinung, dass Jona selbst dieses Buch geschrieben hat. Aber Sprachforscher haben festgestellt, dass so gemäß der Sprache, die hier angewendet wurde, es ungefähr im 3. oder 4. Jahrhundert vor Christus gewesen sein muss. Also gute 400 Jahre, nachdem Jona eigentlich gelebt hat. Und wann hat denn Jona eigentlich gelebt? Wann hat sich diese Geschichte abgespielt? Auch da rätseln Wissenschaftler. Es gibt verschiedene Ansätze. Ich habe von dem einen gelesen, er schreibt oder nennt das Jahr 850 vor Christus. Aber er hat keine Anhaltspunkte geliefert, warum oder wieso. Und ich muss sagen, ich habe auch nichts gefunden. Die plausibelste Erklärung ist wohl, die Viktor auch vor 3 Wochen uns gesagt hat, dass es in die Zeit des Königs Jerobeam II. Hineinfällt. Dieser König regierte insgesamt 41 Jahre, ab dem Jahr 781 vor Christus. Er war der letzte bedeutende König des Nordreichs Israel. Unter ihm hat Israel eine Blütezeit nochmal erlebt. Ob sie jetzt wirtschaftlich eine Blütezeit erlebt haben, das weiß man nicht so genau, denn die assyrische Bedrohung wurde immer deutlicher, aber politisch waren sie wer. Und dort heißt es, dort ist auch geschrieben, in dieser Zeit von einem Propheten, der Jona hieß und der Sohn Amittais war. Und genau mit diesen Worten wird uns hier im Propheten Jona vorgestellt. Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn Amittais. Aber dann gibt es andere Geschichtsforscher, die sagen, das kann nicht sein, denn es ist ja die Rede, dass in Ninive ein König war und geschichtlich nachgewiesen ist, dass erst der assyrische König Sanherib als erster König in Ninive residiert hat, Ninive zu seiner Residenzstadt gemacht hat. Und da gab es erst den ersten König in Ninive. Und dieser König Sanherib war in den Jahren 704 bis 681 vor Christus König. Also auch gute 20 Jahre, nachdem Assyrien Israel besiegt, sich unterworfen hat und die meisten Menschen als Sklaven weggeführt hat. Also es bleibt eine wahrscheinlich offene Frage, wann war denn das nun tatsächlich? Aber es ist auch gar nicht so wichtig. Und das ist in den ersten 3 Predigten deutlich geworden und das ist mir so wichtig geworden. Keiner der Brüder ist auf diese Problematik des Buches eingegangen, sondern auf das, was dieses Buch uns zu sagen hat. Und obwohl jedes der ersten 3 Kapitel ein Happy End zu bieten hat, habe ich ja schon gesagt, haben sie es vermieden, das aufzugreifen, haben es für das Ende aufgehoben. Die 3 Happy Ends habe ich ja schon genannt, die ersten 3 Kapitel. Kapitel 1, die Schiffsleute erleben ein Happy End, werden vom Sturm gerettet. Wir haben ganz am Anfang vor dem Gottesdienst das wunderbare Lied gesungen, in dem es geheißen hat, selbst im Sturm bist du der Herr. Selbst im Sturm ist er der Herr und das durften diese Schiffsleute erleben. Jona erlebt sein Happy End durch die Errettung aus dem Bauch des Fisches. Ninive erlebt Errettung, nachdem sie Buße tun. Wunderbares Happy End. Und was für ein Happy End erleben wir hier im 4. Kapitel? Das 4. Kapitel berichtet uns zunächst einmal, wie Jona sich das Happy End vorgestellt hat. Happy End für Jona wäre, wenn Gott Ninive vernichten oder auslöschen würde und nicht seine Barmherzigkeit der Stadt erweist. Das wäre Happy End für Jona, wenn es so kommen würde. Für Jona ist es endlich bei Gott angekommen, dass Ninive eine boshafte Stadt ist. Eine Stadt, die eine Bedrohung für Israel ist. Und es kam nicht in Frage, es kam für ihn nicht in Frage, dass dieser Stadt Barmherzigkeit widerfährt. Für Jona wäre das kein Happy End, wenn es dazu kommt. Und Jona musste erleben, dass es dazu kam, dass diese Stadt Buße getan hat und Gott sein Gericht an dieser Stadt nicht vollbringt. Und Jona ist erzürnt. Aber Gottes Herz schlägt anders, anders als das Herz des Jona. Und Jona wusste das. In einem guten Film gibt es immer ein Happy End. Am Ende gewinnen immer die Guten. Und wenn es über den ganzen Film immer die Bösen scheinbar die Siegreichen sind, das Böse immer oben auf ist, am Ende muss einfach das Gute siegen, muss es ein Happy End geben, sonst ist es kein guter Film. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und die meisten Filme enden ja auch in der Regel so, nämlich mit einem Happy End. In Serien ist das ein bisschen anders. In Serien gibt es nach einer Serie eigentlich kein Happy End. Und das hat einen Grund. In Serien bleibt zur Steigerung der Spannung das Ende einer Serie offen, damit der Zuschauer sich die nächste Serie anschaut, weil er auf ein Happy End wartet. Es gibt dafür einen Fachbegriff, habe ich gelesen. Im Englischen, oder kommt ja alles aus dem Englischen, Cliffhanger, auf Deutsch Klippenhänger. Das ist jemand, der sich an einer Klippe festhält, um nicht in den Tod zu stürzen. Also eine ganz dramatische Szene. Und so endet meistens eine Serie mit irgendeiner dramatischen Szene, dass der Zuschauer sich unbedingt die nächste Serie angucken muss. Wie geht es weiter? Eine Methode, um die Spannung zu erhalten. Im Buch Jona ist es genau umgekehrt. Das Buch Jona liefert am Ende einer jeden Serie ein Happy End. Nur in der letzten Serie gibt es scheinbar kein Happy End. Das Buch Jona endet mit einer Frage an Jona, die nicht beantwortet wird. Wir wissen nicht, ob es Jona verstanden hat, ob es Jona begriffen hat, ob er das, was Gott wichtig war, für ihn auch wichtig wurde. Wir wissen das nicht. Man hat das Gefühl, es würde ein Kapitel fehlen. Das Buch Hiob ist da ein bisschen anders. Die ganze Zeit über ist es dramatisch. Ein Mann, der alles verliert. Sein Hab und Gut, seinen Reichtum, alles, seine Kinder, alles wird ihm genommen. Seine Gesundheit, dass er am Ende nur noch da sitzt, schwer krank, nichts mehr hat und seine Frau ihm nur noch den einen Rat gibt, schwör Gott ab, sag Gott ab und stirb. Das ist der einzige Rat, den sie ihm noch geben kann. Aber am Ende kommt das große Happy End. Gott greift ein, Gott errettet Hiob. Und Hiob ist am Ende reicher, als er jemals zuvor war, hat mehr Kinder, als er vorher hatte. Reich beschenkt, was für ein Happy End. Das fehlt irgendwie hier in diesem Buch Jona. Ein offenes Ende, eine offene Frage, mit der das Buch endet. Vielleicht liegt es daran, dass unser Blick zu sehr auf Jona gerichtet ist. Wir sollten einen Blickwechsel vornehmen. Vor 2 Wochen hat Dimmer gepredigt und er hat einen Satz gesagt, der wichtig ist beim Betrachten dieses Buches, den man beachten sollte. Die Hauptrolle im Buch Jona spielt Gott. Das ist die Aussage, die Dimmer getätigt hat. Und das ist die eigentliche Thematik des Buches. Die Hauptrolle in diesem Buch spielt Gott. Und auch wenn man nicht das Gefühl hat, geht es Gott darum, die Stadt Ninive zu erretten. Auch wenn es durch die Gerichtsandrohung so scheint, als ob Gott wirklich diese Stadt auslöschen will und vernichten will, geht es eigentlich darum, die Stadt Ninive zu retten. Und wenn wir das Buch genau lesen, werden wir feststellen, Gott ist ständig in Aktion. Dieses Buch hat nur 47 Verse. Und 13 Mal wird uns berichtet, dass Gott etwas tut oder dass Gott etwas sagt. Ungefähr alle 3 bis 4 Verse ist Gott in irgendeiner Weise in Aktion. Und alles ist darauf ausgerichtet, alles, was Gott tut oder sagt, die Stadt Ninive zu retten oder zu begründen, warum er die Stadt Ninive wirklich retten will. Nun, Jona selbst, das reicht Jona nicht aus. Jona ist tief enttäuscht. Er kannte Gottes Wesen und er wusste, dass wenn diese Stadt Buße tut, dass sich Gott dann erbarmt. Weil sich Gott immer erbarmt, wenn Menschen Buße tun und umkehren. Jona wusste, dass das immer so ist. Er wusste, dass das einfach das Wesen Gottes ist, dem Wesen Gottes entspricht, sich zu erbarmen. Und das bringt er im Vers 2 im 4. Kapitel auch zum Ausdruck. Ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Ich wusste das. Was für eine Gotteserkenntnis. Eine Gotteserkenntnis, die schon tief im alttestamentlichen Glauben verankert war. Wir denken, das ist erst eine Erkenntnis des Neuen Testaments und aus dem Alten Testament lesen wir eigentlich immer nur über einen richtigen und richtenden und strafenden Gott. Aber wenn wir das Alte Testament genau lesen, werden wir feststellen, dass diese Gotteserkenntnis im alttestamentlichen Glauben tief verankert war. Nehemia betet zu Gott, als er nach Jerusalem zurückkommt und die ganze Situation sieht. Es ist ein Bußgebet für die Stadt und für das Volk. Und in diesem Gebet erinnert er an den Auszug aus Ägypten und wie halsstarrig und mürrisch das Volk war. Und obwohl sie aus größter Not errettet wurden, irgendwann in eine Situation kamen, dass sie sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens zurückgesehnt haben. Und er betet dann zu Gott. Aber unsere Väter wurden stolz und halsstarrig, sodass sie deinen Geboten nicht gehorchten und weigerten sich zu hören und gedachten auch nicht an deine Wunder, die du an ihnen tatest, sondern sie wurden halsstarrig und setzten sich in den Kopf, zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Aber du bist ein Gott, der vergibt, gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und verließest sie nicht. In den Psalmen lesen wir immer wieder diesen Hinweis, Psalm 86, du aber, Herr Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Psalm 103, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Psalm 145, das sind nur die ersten 2 Worte vertauscht, sonst der gleiche Wortlaut. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Prophet Joel, Kapitel 2, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es reut ihn bald der Strafe. So ist Gott. Was für eine Gotteserkenntnis hatte Jona. Wenn du daran zweifelst, dass Gott wirklich so ist, dann schau hier auf dieses Kreuz. Wir feiern heute das Abendmahl. Wir tun es zum Gedächtnis daran, was Christus für uns getan hat. Paulus schreibt im Römerbrief: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Im Bekenntnis zum Abendmahl haben wir festgehalten, Jesus Christus ist im Abendmahl in besonderer Art in den Elementen Brot und Wein gegenwärtig und erinnert an das vollständige Opfer zur Sündenvergebung am Kreuz. Jona hat nicht von der Barmherzigkeit Gottes gepredigt. Er hat nicht, obwohl er Gottes Wesen kannte, der Stadt das mögliche Heil verkündigt. Er ging in die Stadt, hat ihnen Gericht verkündigt, aber nicht das mögliche Heil. Er hat ihnen nichts von der Barmherzigkeit und Güte und Gnade Gottes gesagt. Nichts. Stattdessen setzt sich Jona in den Schatten und hat noch Hoffnung. Worauf? Hoffnung, dass Gott diese Stadt auslöscht und vernichtet. Er hofft immer noch. Was ist das für ein Prophet, müssen wir uns fragen. Gibt es keine anderen, geeigneteren Propheten, die vielleicht bereit gewesen wären, nach Ninive zu gehen und ihnen nicht nur Gericht, sondern auch das mögliche Heil zu verkündigen? Hätte es keine anderen Propheten gegeben? Was hat Jona bewegt, auf diese Stadt einen solchen Hass zu haben? War das die Tatsache, dass die Assyrer Feinde Israels waren? Und vielleicht, wenn es später war, schon nach der Zerstörung oder Einnahme Israels, vielleicht der Hass, weil sie sein Land eingenommen und zerstört haben? War es einfach nur Eigennutz, dass er als Prophet nicht eine Prophetie sagen wollte, die nachher nicht eintritt? Wie steht er dann als Prophet da? Jona hat nicht den barmherzigen Gott gepredigt. Jona wollte diese Predigt nicht halten. Jona predigt dieser Stadt nur das Gericht, nicht den Weg zur Rettung. Gott will aber der Stadt eine neue Chance geben, einen Neubeginn ermöglichen. Im Vers 9 im dritten Kapitel haben wir gelesen oder gehört, da hat der König von Ninive gesagt: Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Darauf sind die Menschen nicht von alleine gekommen. Das hat Jona ihnen auch nicht gesagt. Ich denke, dass es Gott ihnen durch seinen Geist bezeugt hat, dass Gott ihnen gezeigt hat: Leute, es gibt für euch noch Hoffnung. Leute, es gibt noch einen Weg zur Rettung. Es gibt noch eine Möglichkeit. Wir haben letzte Woche von Benny gehört, vom konsequenten Gott, von Gottes Zorn über das Böse und Ungerechte und von Gottes Barmherzigkeit und Vergebung für den, der Buße tut und umkehrt. Benny hat uns mit diesen Worten einen Hinweis gegeben auf das große Finale, auf das wahre Happy End des Buches Jona. Und wenn wir Vers 11 lesen, den letzten Vers des Buches Jona, bekommen wir einen Einblick in das Herz Gottes, wie Gott denkt und wie Gott fühlt. Sollte mich nicht jammern, sagt Gott zu Ninive, sollte mich nicht jammern, sagt Gott zu Jona, sollte mich nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Sollte es mir um sie nicht leid tun? Sollte es mich nicht jammern um diese Menschen? Sollten sie mir egal sein? Fragt er Jona. Sie sind alle von ihm geschaffen. Er hat sich gefreut, als sie geworden sind. Jeder Mensch, und hier werden sogar Tiere genannt, jedes Geschöpf ist von Gott geschaffen und hat eine Bedeutung für ihn. Und jeder von uns hier, wie wir hier sitzen, ist von Gott gewollt und und geschaffen und hat eine besondere Bedeutung für ihn. Und das große Happy End erlebt hier nicht Jona, sondern das erlebt Gott höchstpersönlich. Das große Happy End, dass Ninive umkehrt, das ist für Gott ein besonderes Happy End, ein ganz besonderer Moment, ein Augenblick der überragenden Freude für Gott, ein besonderer Augenblick, dass Ninive umkehrt. Gott erlebt persönlich ein Happy End. Vielleicht scheint uns das etwas seltsam zu sein. Happy End für Gott, wenn ein Mensch Buße tut und ein Mensch umkehrt, was ist das für ein Happy End? Was ist daran so Besonderes? Jesus gibt uns einige Male einen Einblick in das, was im Himmel passiert, wenn ein Mensch Buße tut und der Mensch umkehrt. Im Gleichnis von verlorenen Schaf sagt Jesus zu uns, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Natürlich freut er sich auch über die 99 Gerechten, aber wenn ein Mensch, der auf dem Weg des Verderbens ist, auf dem Weg des Verlorenseins, wenn ein Mensch umkehrt und so Rettung erfährt, wenn ein Mensch auf Gottes Güte baut, auf Gottes Gnade, das für sich in Anspruch nimmt, wenn ein Mensch unter das Kreuz Jesu tritt, das ist für Gott ein ganz besonderer Moment, eine Freude im Himmel. Im Gleichnis vom verlorenen Groschen sagt Jesus, so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Hier wiederholt Jesus das noch einmal, was im Himmel passiert und was da vor sich geht, wenn ein Mensch Buße tut. Freude vor den Engeln Gottes, Freude im Himmel. Ein Happy End, dass da immer wieder erlebt wird. Und diese Freude, denke ich, ist mehr als das, was wir erleben, wenn wir hier im Stadion beim VfL Wolfsburg sind und wenn die Fans jubeln, weil der VfL ein Tor geschossen hat und das ganze Stadion bebt, das ist nicht vergleichbar. Ich habe keine Ahnung, ich kann es mir nicht vorstellen, was dort im Himmel passiert und was das für eine Bedeutung hat, wenn ein Mensch Buße tut. Paulus schreibt im Brief an Timotheus, welcher will, also Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist das, was Gott für jeden Menschen will, dass er gerettet wird, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und diese wunderbare, das, was Gott wirklich bewegt, was ihm wichtig ist im Hinblick auf einen gefallenen Menschen, das bringt Gott auch im Propheten Hesekiel zum Ausdruck, wo er durch den Propheten Hesekiel spricht. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott, der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Das ist das, woran Gott Freude hat. Das ist das, was Gott für einen jeden von uns will, dass wir umkehren, dass wir ihm vertrauen und seiner Barmherzigkeit anvertrauen und dadurch Leben empfangen. Er will es uns geben. Mancher Mensch braucht eine Botschaft vom liebenden Gott, um zur Umkehr motiviert zu werden. Mancher Mensch braucht eine Gerichtspredigt. Mancher vielleicht auch eine Tritt in den Hintern. Ich weiß es nicht, wir sind alle unterschiedlich. Und bei jedem von uns muss Gott irgendwie eine andere Methode anwenden, weil wir nicht alle gleich funktionieren. Aber Gott hat immer das eine Ziel, uns zur Umkehr zu bewegen und uns mit Leben zu beschenken. Vielleicht hast du noch Zweifel. Vielleicht fragst du dich, habe ich wirklich eine solche Bedeutung für Gott? Hier sitzen so viele, die sind so fromm und die führen so ein gutes Leben. Die haben sicher Bedeutung für Gott. Aber ich, bin ich wirklich für Gott von Bedeutung? Dann lass dir das am Beispiel Ninives sagen und zeigen, welchen Wert du für Gott hast. Eine sündige Stadt, eine boshafte Stadt, Menschen, die nichts Gutes getan haben, Menschen, die für Israel eine Bedrohung waren, ihnen Böses getan haben, seinem Volk. Und trotzdem will Gott nur eins für diese Stadt, ihre Errettung. Und Gott will, dass auch du gerettet wirst. Gott will, dass auch du das verstehst und begreifst. Gott will, dass auch du seine Gnade, Barmherzigkeit, Güte, dass dir das bewusst wird und dass du das für dich und dein Leben in Anspruch nimmst. Nun, wir feiern heute das Abendmahl. Du bist eingeladen, zum Abendmahl zu kommen. Du bist eingeladen, wenn du das in deinem Leben schon festgemacht hast, dich immer wieder auch durch das Abendmahl an das Große, was Jesus für dich getan hat, erinnern zu lassen. Du bist eingeladen, wenn du noch Zweifel hast, wenn du dir nicht sicher bist. Du bist eingeladen, zu kommen und zu schmecken, wie freundlich und gütig der Herr ist, auch zu dir, und dass du von ihm gewollt und von ihm erwartet wirst. Und du bist eingeladen, heute die Entscheidung deines Lebens zu treffen. Die Entscheidung, die den ganzen Himmel in Aufruhr versetzen wird. Du bist eingeladen. Wenn du nicht weißt, wie du das machen sollst, du darfst gerne nach dem Gottesdienst zurückbleiben. Du darfst gerne, wir haben Leute bei uns, die haben Seelsorgeschulung gemacht. Du darfst gerne jemand ansprechen. Du darfst gerne mich ansprechen oder irgendeinen anderen Bruder. Aber schieb diese Entscheidung nicht auf. Triff diese Entscheidung heute. Die Entscheidung, die für Gott so bedeutsam ist, dass der ganze Himmel sich freuen wird, in Aufruhr geraten wird, weil du diese Entscheidung triffst, weil du dich der Gnade Gottes anvertraust. Ich wünsche uns, dass dieses Happy End Gottes, dass uns das deutlich hoffentlich geworden ist. Das Buch Jona hat ein Happy End, ein großes Finale, ein besonderes Happy End. Und dieses Happy End erlebt Gott. Und dieses Happy End darfst du auch mit Gott erleben. Amen.